Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Heute sprechen wir über Geld. Wir sprechen über Investitionen, Aktien, ETFs. Falls du bislang dich damit noch gar nicht beschäftigt hast, dann ist diese Podcast-Folge echt ein super Einstieg dafür. Aber auch wenn du schon ein bisschen fortgeschritten bist, kannst du auf jeden Fall auch noch einiges mitnehmen. Ich auf jeden Fall konnte wirklich noch das eine oder andere für mich nochmal an Zusatzinformationen gewinnen. Als Interviewpartnerin habe ich mir Jenny Dressel von Aktien für Frauen herausgeschaut und eingeladen. Und gemeinsam sprechen wir einmal über die absoluten Basics. Was ist eine Aktie? Was ist ein ETF? Warum sollten wir überhaupt investieren und lohnt sich das Ganze noch? Lohnt es sich heute wirklich noch zu investieren, wo wir doch letztes Jahr so einen Crash hatten und die Kurse total runtergefallen sind und jetzt zeitweise sogar auf Allzeithoch sind? Wie informiere ich mich eigentlich? Wo informiere ich mich? Welche Strategien gibt es? Wie sieht so ein Portfolio eigentlich aus? All diese Dinge bespreche ich mit meinem Interviewgast in dieser Folge. Ich freue mich riesig. Bevor es losgeht, noch eine kleine Info, die natürlich immer super wichtig ist, wenn man über diese ganzen Kurse, Aktien, ETFs und so weiter spricht. Weder Jenny noch ich haben eine Glaskugel. Wir können nicht in die Zukunft schauen und wir können natürlich keine Voraussagen darüber treffen, wie sich bestimmte Positionen, Kurse oder Märkte entwickeln. Deshalb ist dies natürlich keine Anlageberatung, sondern ein offenes Gespräch zwischen Jenny und mir über unsere Erfahrungen und wie wir das Ganze eigentlich sehen. Wenn du am Ende denkst, okay, jetzt möchte ich mir auch ein Depot anlegen, dann werde ich dir am Schluss der Folge nochmal erzählen, wo ich mein Depot habe, wie ich meine Aktien und ETFs einkaufe. Und ein kleines Startguthaben gibt es dann auch noch. Das ist aber, keine Angst, nicht gesponsert von dieser App oder sonst irgendwie. Das ist wirklich einfach ein Tipp oder eine Empfehlung von mir über die App, die ich gerne dafür nutze. Und genau, mehr dazu dann am Ende der Folge, sofern es für dich interessant ist. Jetzt aber erstmal rein in die Materie und ganz viel Spaß bei der Folge. Eine kleine Eisbrecherfrage zum Anfang. Wir sind ja hier im Gefühlt Erfolgreich Podcast und ich möchte dich, liebe Jenny, einmal fragen, in welchen Momenten fühlst du dich denn erfolgreich?
Es gibt eigentlich total viele Momente, in denen ich mich erfolgreich fühle. Ganz besonders dann, wenn natürlich irgendein Projekt zu meiner vollsten Zufriedenheit fertiggestellt wurde. Aber, und das habe ich erst vor kurzem auch tatsächlich das allererste Mal gefühlt, ich habe mich selbst dann erfolgreich gefühlt, als ich ein Projekt für mich abbrechen musste. Und dieser Moment des Zugebens, dass es vielleicht nicht mein Projekt war, dass es nicht mein Weg war, dass ich es nicht zu Beginn komplett richtig gemacht habe, war für mich ein großer Erfolg, dieses sich selber einzugestehen, dass Erfolg nicht immer etwas damit zu tun hat, dass es etwas Positives am Ende herbei herauskommen muss, sondern dass es auch manchmal das Zugeben eines Fehlers sein kann, ja.
Sehr schön. Bevor wir vielleicht wirklich in die schwerere Materie für heute einsteigen, hier hören ja auch ganz, ganz viele Menschen zu, die sich mit dem Gedanken beschäftigen, einen beruflichen Wandel zu vollziehen, sich beruflich zu verändern. Und du hast ja, wir haben ja auch schon im Vorgespräch gesprochen, du hast ja auch einen ganz, ganz spannenden Karriereweg hinter dir. Vielleicht kannst du dazu nochmal so ein, zwei Sätze erzählen zum Einstieg, weil du warst ja irgendwann auch an einem Punkt, wo du Berufserfahrung gesammelt hattest und dann wurde dir auch eine Verlagsleitung angeboten. Aber darauf bist du nicht eingegangen. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen dazu erzählen.
Sehr gerne. Ich habe nach dem Abitur tatsächlich lange überlegen müssen, ob ich wirklich studiere. Habe mich am Ende dagegen entschieden, weil ich super gerne was Praktisches machen wollte. Ich war schon immer ein Praktiker. Theorie lag mir niemals. Und dann habe ich eine Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation, also die ehemalige Werbekauffrau gemacht und die hat mir super klasse gefallen. Dieses werbliche Marketing, Vertrieb, das ist genau meine Leidenschaft und ich bin dann damals von meinem ganz, ganz tollen Ausbildungsunternehmen in die Verlagsbranche gewechselt und habe dort mich, naja, sagen wir mal, hochgearbeitet und habe dann vor 5 Jahren, da war ich dann noch rein angestellt für das Marketing und für den Vertrieb der Zeitschriften, die kamen aus dem Handarbeitsbereich, also so wie Häkeln, Stricken, Handlettering Und von dieser Stelle wurde mir dann vor 5 Jahren die Verlagsleitungsstelle angeboten. Und das war für mich so ein bisschen der Wendepunkt, allem zu überlegen, nehme ich diese Herausforderung an und natürlich auch diese Verantwortung plötzlich auch für andere Menschen. Also das bedeutet ja nicht nur, dass man plötzlich einen Firmenwagen hat, sondern das bedeutet auch, dass man Mitarbeiter hat, die man führen muss. Und ich habe mich relativ spontan, muss ich sagen, es war gar keine lange Überlegung dazu entschieden, mich selbstständig zu machen, weil ich das alles nicht wollte. Ich bin kein guter Teamplayer und ich glaube, ich bin auch keine gute Führungskraft, sondern ich funktioniere meistens alleine sehr, sehr gut. Und deswegen habe ich dann am Ende eine Agentur gegründet, eine Online-Agentur für Grafik und Redaktion und war jetzt auch besonders die letzten Jahre immer für Unternehmen im Handarbeitsbereich aktiv, konnte da natürlich viele Kontakte auch mitnehmen. Und dieser Schritt war für mich heute im Nachhinein der absolut richtige. Ich bereue es keinen Moment, aus dem Angestelltenverhältnis rausgegangen zu sein. Aber es kamen natürlich auch komplett neue Herausforderungen auf einen zu, die vorher als Arbeitnehmer niemals im Raum standen. Und da sind wir ja eigentlich schon gerade dabei, nämlich das Thema, wie sorge ich jetzt eigentlich für das Alter vor, wenn plötzlich kein Staat mehr für meine Rente aufkommt oder auch kein Arbeitgeber mehr seinen Teil für mich mitbezahlt, ja.
Wie alt warst du denn, als dir die Stelle angeboten wurde, beziehungsweise als du dich dann entschieden hast, die Anstellungswelt zu verlassen?
Ich glaube 28 oder 29 müsste ich gewesen sein. Also natürlich auch hier nochmal der Schritt für viele Frauen, dieses vor den 30ern oder dann mit den 30ern, wo dann nochmal alles so sich ganz plötzlich ändern kann. Und das war für mich auch tatsächlich so der Zeitpunkt, wo sich ganz, ganz viel in meinem Leben verändert hat.
Kam dann auch mit dem Gedanken der Selbstständigkeit eben dieses Thema, okay, wie sorge ich für mich, für mein Alter vor und was gibt es da für Möglichkeiten? Oder wie bist du so auf das ganze Thema Aktien, ETFs und Investitionen im Allgemeinen aufmerksam geworden?
Das war mir damals niemals bewusst, dass man als Selbstständiger ja also plötzlich wirklich allein gelassen wurde, was dieses Thema Altersvorsorge anbelangt. Weil klar, als Angestellter machst du dir ja überhaupt keine Gedanken. Du weißt, irgendwann mit 67 wirst du deine Rente bekommen. Du zahlst fleißig in die Rentenkasse ein. Und dann hört es ja für viele schon auf, dieses Weiterdenken, dieses private Vorsorgen. Aber als Selbstständiger stehst du ja plötzlich davor und musst dir wirklich überlegen, was machst du jetzt? Und es gibt ja natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt ganz viele Zusatzrenten, private Rentenversicherungen, Rürup. Aber ich habe schnell festgestellt, als ich mich ja damit auseinandersetzen musste, dass es halt alles am Ende des Tages keinen Gewinn, keine Rendite mit sich bringt und dass man ja fast schon das Geld einfach auf dem Girokonto belassen würde. Und mein damaliger Partner, der kam aus dem Finanzbereich und hat mich wieder, wie so oft vorher auch schon, auf das Thema Wertpapiere geschubst und hat gesagt, naja, wann, wenn nicht jetzt, das ist für dich die einzige Möglichkeit. Und ja, dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, notgedrungenermaßen, weil er natürlich recht hatte und habe festgestellt, ja, okay, er hat recht, ja, Wertpapiere sind heute unabdingbar und ja, es ist super interessant und seitdem lässt mich einfach dieses Börsen- und Finanzgeschehen nicht mehr durch. Wenn man einmal diese Hürde genommen hat, plötzlich versteht, was dahinter steckt, dann eröffnet sich da so eine Welt, die so spannend und vielfältig ist, dass ich sehr froh darüber bin, dann wirklich mich auch für den Weg des privaten Vorsorgens eben mit Wertpapieren entschieden habe, ja.
Das ist auch super spannend zu sehen, weil am Anfang, als du erzählt hattest, war das ja auch so, oh nein, dieses leidige Thema. Ich glaube, da können sich bestimmt auch viele Zuhörer jetzt identifizieren und sagen, oh ja, dieses, man sollte ja mal und es ist ja eigentlich wichtig, aber in mir sträubt sich irgendwie so viel. Und jetzt merkt man richtig, dass du total begeistert bist und dass es dir richtig Spaß macht. Wann hast du denn, also in welchem Jahr hast du denn tatsächlich dann deine erste Aktie oder deinen ersten ETF gekauft?
Das war Anfang 2018, ich glaube sogar im Januar. Ich habe Ende 2017 angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und dann, wenn du ja irgendwann damit anfängst, dann bekommst du ja so richtig Lust und du willst unbedingt deine erste Aktie kaufen, beziehungsweise bei mir war es ein ETF. Und das war so ein richtig tolles Gefühl. Das war so toll, seine Finanzen plötzlich selber in die Hand genommen zu haben und diese Verantwortung für sich selber zu tragen, das war so klasse. Also deswegen kann ich es immer nur empfehlen, weil das macht so viel mit seinem Selbstwertgefühl. Das ist wirklich spitze, ja.
Und ich glaube, man merkt auch dann, eigentlich ist es gar nicht so schwer und kompliziert, wenn man es erstmal gemacht hat, dann steckt man da auch drin und dann sieht man, dass es ja einfach wirklich nicht so kompliziert ist. Du hast jetzt auch gesagt, du hast nicht mit einer Aktie angefangen, sondern mit einem ETF. Vielleicht können wir einmal kurz nochmal erklären, so ganz grundlegend, was ist eigentlich eine Aktie, was ist eigentlich ein ETF?
Ja, also ganz einfach ausgedrückt, eine Aktie ist ja im Prinzip ein Teil an einem Aktienunternehmen. Und wer zum Beispiel eine Facebook-Aktie besitzt, der besitzt gleichzeitig einen Teil an dieser Firma. Also gehen wir davon aus, 100.000 Aktien sind im Umlauf und du hast davon 10 Stück, dann gehört dir ein Zehntausendstel dieser Aktiengesellschaft. Und das finde ich ist irgendwie so eine richtig klasse Vorstellung, dass man ja eigentlich Unternehmer sozusagen mit ist. Und dann gibt es ja ETFs. Und diese Abkürzung steht für Exchange Traded Funds, also zu Deutsch börsengehandelte Indexfonds. Und das kennen ja bestimmt ganz viele, diese aktiv gemanagten Fonds, wo ein Mensch dahinter sitzt, der halt Aktien verkauft, Aktien kauft und damit versucht, eine Überrendite eben für seinen Kunden zu generieren. Und bei diesen ETFs ist es so, da sitzt kein Mensch dahinter, sondern ein Computer und dieser Computer bildet ganz stoisch einen zugrunde liegenden Index nach, also zum Beispiel den deutschen Aktienindex, den DAX. Und ein ETF, ja, kann man sich eigentlich wie so eine Pralinenschachtel vorstellen. Und in dieser Pralinenschachtel sind ganz, ganz viele Einzelaktien. Und da gibt es tatsächlich auch ETFs, da sind bis zu 3.500 Pralinen dabei. Und da kann sich ja jeder vorstellen, da minimiert man ja sein Risiko natürlich ganz, ganz enorm. Und das ist eben auch besonders geeignet für Anfänger, weil man investiert in die ganze Welt und hat relativ wenig Arbeit damit.
Und vielleicht nochmal kurz auf Rendite. Na, da gibt es ja auch irgendwie Rendite, Dividende. Vielleicht kannst du das auch nochmal ein bisschen erklären. Vielleicht ist der ein oder andere da auch noch ein bisschen lost an der Stelle.
Also die Rendite ist am Ende, kann man ganz grob sagen, der Gewinn oder der Ertrag, der am Ende dabei rauskommt. Rendite kann man bei Aktien zum Beispiel damit machen, indem man sie verkauft, also indem man einen Kursgewinn realisiert. Oder aber das, was du ja gesagt hast, durch die Dividende. Dividenden, das sind im Prinzip auch Gewinne, die die Unternehmen zum Beispiel jährlich ausschütten. Deutsche Unternehmen schütten jährlich aus. US-amerikanische Unternehmen, die schütten quartalsweise aus. Und das ist sozusagen noch ein kleines Zubrot dessen. Also mal ein Unternehmen kann Kursgewinne machen, aber on top eben auch Dividenden ausschütten. Und diese werden mir dann eben auf meinem Konto gutgeschrieben.
Sehr gut. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, schon mal so geklärt, grundlegend, was ist eigentlich eine Aktie, was ist eigentlich ein ETF? Du hast gesagt, als du angefangen hast zu investieren, hast du dir erstmal die ETFs angeschaut, beziehungsweise du hast erstmal ETFs gekauft. Wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, der sagt, okay, ich habe auch noch gar nichts gemacht, würdest du empfehlen, auch eher mit ETFs, also ich fand den Vergleich auch so schön zu dieser Pralinschachtel, würdest du mit so einer bunten Auswahl oder eben, was natürlich auch das Risiko streut, mit einer Auswahl, sprich einem ETF starten oder in Einzelaktien gehen oder vielleicht eine Kombination?
Das kann man ja so pauschal gar nicht sagen. Also ETFs sind für mich immer eine super Sache, eben besonders als Anfänger, wenn man sich noch nicht so ganz mit der Materie auskennt und eigentlich auch noch nicht so richtig weiß, was man denn überhaupt für so ein Risikotyp ist. Und dann kommt es ja auch immer sehr darauf an, wie hoch ist denn meine Investmentsumme überhaupt monatlich. Das Schöne ist ja, wir können ja sogar ab 25 Euro monatlich einen Sparplan bei ganz vielen Brokern, also ein Broker ist eine Depotbank, einrichten. Und das heißt, ETFs und auch Aktien sind selbst etwas für den kleinen Geldbeutel. Ich meine, es ist ja immer noch landläufig die Meinung, dass Aktien nur etwas für wirklich reiche Leute sind, die auch schon ein Vermögen aufgebaut haben. Aber dem ist überhaupt gar nichts. Also auch wir kleinen Privatanleger können mit schon 25 Euro im Monat sparen. Und da muss man natürlich aber auch fairerweise sagen, wenn ich nur diesen geringen Betrag habe, dann ist ein ETF natürlich viel besser, weil das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt hatte. Man ist so breit aufgestellt in der Welt, weil da tausende Aktien drin sind, dass man damit natürlich auch das Risiko, also diese Schwankungsanfälligkeit einer einzelnen Aktie super minimiert, weil eben diese ganzen Positionen in dem ETF sich gegenseitig ausgleichen. Und ETFs sind gut, um auch erstmal anzutesten, wie gesagt, ob dieses Thema auch überhaupt was für einen ist. Und stellt man dann fest, das war auch so bei mir, ich möchte mehr, ich möchte mich mit dem Thema beschäftigen, dann kommen eh ganz schnell einzelne Aktien mit dazu und man baut sich so sein eigenes Portfolio auf, was eben zum Beispiel aus mehreren ETFs besteht und on top kauft man sich dann, ganz oft ist es so, wirklich noch einzelne Aktien dazu, wo man sagt, ich finde die so toll, wie zum Beispiel eine Disney-Aktie oder so, wo man sagt, oh, ich liebe Disney-Filme, also ist es doch auch irgendwie folgerichtig, dass man sich Disney mit ins Depot holt.
Ich glaube, da, wo du gerade erzählt hast, war das nicht heute, ich weiß gar nicht, ob du das auch geteilt hattest in deiner Instagram-Story, dass Elon Musk doch geteilt hatte, war das von ihm? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ja. Aber auf jeden Fall, investiere in Aktien von Produkten oder Services, die du liebst. Also genau diese Begeisterungsfähigkeit plus natürlich, was die Begeisterung mit sich bringt, ist ja auch einfach das Verständnis, ich verstehe, was der Service ist, ich verstehe, was das Produkt ist. Das ist ja wahrscheinlich auch sehr wichtig, dass man nicht sagt, okay, ich investiere jetzt in irgendetwas, was ich vielleicht auch durch die Medien, da passiert ja gerade auch ganz, ganz viel, gehört habe, sondern ich investiere nur in Positionen oder in Firmen, von denen ich auch das Businessmodell verstehe. Würdest du das so unterschreiben?
So 100%. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man stets weiß, welches Produkt hinter dem Unternehmen steht oder was es für eine Dienstleistung anbietet. Wir hatten ja letztes Jahr erst diesen großen Wirecard-Skandal und keiner hat so richtig verstanden, was eigentlich Wirecard gemacht hat. Und am Ende kam natürlich das böse Erwachen. Und es ist auch ganz erstaunlich, wenn man anfängt, sich mit den Unternehmen auseinanderzusetzen, was dann so zutage kommt. Also wusstest du zum Beispiel, dass McDonald's nicht etwa den meisten Umsatz mit seinen Burgern und seinen Filialen macht, sondern mit Immobilien an sich? Das ist halt... Du lernst auch eine vollkommen neue Welt kennen. Oder Coca-Cola zum Beispiel. Der Hauptumsatz ist nicht die Cola, sondern Wasser. Also das ist einfach total krass. Und es ist natürlich auch schön, zeitgleich, wenn du Aktien in deinem Portfolio hast, wo du auch so eine persönliche Geschichte vielleicht dahinter verbindest. Also sehr viele kaufen ja zum Beispiel auch die Aktien ihres Unternehmens, wo sie arbeiten. Also ich denke da zum Beispiel mal, ich habe früher in Stuttgart gelebt, da hatte natürlich jeder die Daimler-Aktien und war da super stolz drauf. Und oder was ich gerade gesagt habe mit Disney. Wenn du einen persönlichen Bezug zu dieser Aktie hast, dann fällt es dir manchmal auch leichter, das Risiko, was ja immer besteht, auch wenn jetzt zum Beispiel der Kurs plötzlich abstürzt, das auszuhalten, dieses auch mal auszuhalten, dass eben deine Zahlen im roten Bereich sind. Wenn du das weniger weißt, wenn du einfach nicht so richtig mit dem Unternehmen warm wirst, weil du einfach nicht weißt, was das für ein Unternehmen ist, dann ist diese Bereitschaft des Verkaufens viel, viel größer, weil du ja auch das Geschäftsmodell nicht so richtig verstanden hast. Deswegen kann ich da sagen, Elon Musk hat zu 100% recht.
Das ist auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dieses, wenn es mal rot wird, dann heißt es nicht, dass das Geld weg ist, sondern das Geld ist erst weg, wenn du die Aktie tatsächlich verkauft hast.
Genau.
Das ist, glaube ich, auch mal ganz, ganz wichtig zu betonen. Natürlich lieben wir es alle, wenn es irgendwie grün ist und die Prozentzahl des Wachstums möglichst hoch. Aber es heißt nicht, dass es dann wirklich weg ist, sondern es ist die aktuelle Entwicklung. Es ist eine Momentaufnahme. Das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig zu wissen.
Genau, ja.
Wir haben ja auch gerade letztes Jahr, 2020, mit Corona gesehen, dass auf einmal es wirklich sehr rot geworden ist und dass der DAX und alle möglichen Unternehmen richtig runtergepurzelt sind, die ganzen Kurse. Und ich glaube, der ein oder andere oder die ein oder andere denkt sich, oh Mist, ich habe es total vermasselt. Das wäre ja der Mega-Zeitpunkt gewesen, da jetzt endlich zu investieren. Inzwischen war ja auch der DAX wieder auf All-Time-High, die höchsten Werte überhaupt. Lohnt es sich denn da jetzt überhaupt noch zu investieren oder ist das so ein bisschen, ich habe jetzt leider den guten Moment verpasst. Wie würdest du das sehen?
Ja, das war, also was letztes Jahr passiert ist, war wirklich unglaublich. Das war ja auch jetzt für mich mein allererster Crash und ich war damals zu der Zeit in Thailand für mehrere Wochen und habe das alles nur so am Rande mitbekommen. Und besonders als Börsen-Newbie kann man halt solche Situationen oft auch gar nicht richtig einschätzen. Und das muss ich auch ganz fairerweise sagen, ich bin ja auch überhaupt gar kein alter Hase, ich konnte das auch nicht. Und ich habe mich damals sehr verhalten. Es gab so optimale Kaufgelegenheiten, wie du ja schon gesagt hast. Die Kurse sind alle abgerauscht und es kam endlich diese Korrektur, die so lang ersehnt wurde, weil all die Jahre zuvor ging es ja mit den Kursen nur bergauf. Und das war natürlich damals ein Schock, als der DAX um fast 40% einbrach, also damals von 13.790 Punkten auf 8.800. Da haben sich natürlich viele die Haare geraubt. Und ich habe damals den Fehler begangen, ich habe immer auf den tiefsten Tiefpunkt gewartet. Ich habe gedacht, ja, das geht noch tiefer. Ja,
das geht noch tiefer. Auch ein Klassiker.
Und ich handle ganz oft bis heute so, deswegen sind ja Sparpläne auch immer mein Favorit, weil du kaufst einfach, ohne dass du überhaupt irgendwas siehst. Und es ist oftmals so ein Trugschluss, du wirst es niemals schaffen, diesen tiefsten Tiefpunkt zu erreichen. Aber ich glaube halt auch, so eine Crash-Erfahrung, so eine Krise ist ganz, ganz enorm wichtig, um einfach diese Erfahrung zu sammeln. Und heute bin ich mir ziemlich sicher, man weiß es natürlich nie, aber heute weiß ich, wie meine Strategie aussieht, wenn das wieder passieren sollte. Und du hast recht, heute ist der DAX und auch alle weltweit führenden Indizes wieder auf dem Allzeithoch. Die haben sich so unglaublich schnell erholt, das ist eigentlich der Wahnsinn. Aber das ist noch lange kein Grund, nicht zu investieren. Also man sollte wirklich stets einen Teil seines Geldes investieren. Wichtig ist aber auch hier so eine Cash-Basis zu haben, mit der man dann eben bei erneuten Kurseinbrüchen oder Korrekturen dann einfach zuschlagen kann und sich dann seine Aktien ins Depot legen kann. Und was natürlich auch immer wichtig ist, diesen Notgroschen zu haben, der einfach für ja so überraschende Ausgaben einfach parat liegen muss. Aber grundsätzlich, ja, wir sind jetzt gerade bei sehr vielen Aktien wieder beim Allzeithoch, aber investieren muss man immer, definitiv.
Und man sagt ja auch gerne so, nach der Krise ist vor der Krise. Es wird auch immer mal wieder so ein bisschen in den Medien dieses Thema angebracht. Kommt eigentlich nochmal der große Wirtschaftscrash? Steht da vielleicht nochmal was Zweites uns bevor? Wie siehst du das?
Also ich bin ja kein Crash-Prophet. Deswegen kann ich es weder mit Ja oder Nein beantworten. Und wenn wir jetzt gerade schauen, was gerade aktuell passiert, dann ist es eigentlich rational nicht mehr erklärbar. Wir stecken in einer Pandemie, Lockdowns, Insolvenzen, Entlassungen. Aber was macht die Börse? Sie steigt und steigt und steigt und steigt. Alles klettert weiter nach oben. Und hier sehen wir einfach, der Markt ist nicht rational und er ist nicht vernünftig. Es ist eher das Gegenteil. Er ist unerklärbar. Es ist manchmal wie so eine Diva, wo man nie weiß, an was man gerade ist. Und was ich aber ganz stark glaube, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall noch sehr viele schöne Möglichkeiten haben werden, um nochmal den ein oder anderen Aktientitel nachzukaufen, weil es schon diese Korrekturen müssen folgen. An einen erneuten Crash glaube ich in diesem Jahr eigentlich nicht, aber dennoch wird es gute Gelegenheiten für uns geben. Wir müssen halt nur aufmerksam sein.
Aufmerksam, das ist ein gutes Stichwort. Man sollte sich ja regelmäßig informieren, regelmäßig natürlich, wenn man ein Depot hat, auch reingucken, wie ist die aktuelle Entwicklung. Aber wahrscheinlich nicht dahin verfallen, dass man 10-mal am Tag schaut, okay, rot, grün, wie sieht es eigentlich aus in meinen Positionen? Was würdest du denn sagen, gibt es so eine Richtlinie, wie oft man sich sein Depot mal anschauen sollte? Und vor allem, wo und wie informierst du dich vielleicht, auch gerade wenn du mehrere Positionen hast, mehrere verschiedene Aktien, dass du einfach weißt, okay, was steht da an und wie geht es den Unternehmen eigentlich auch?
Ich habe auch früher den Fehler gemacht, ich habe jeden Tag reingeschaut und mich haben diese roten Zahlen so schockiert. Und ich habe mich dann aber auch wieder sehr schnell zurückbesonnen auf diesen Rat, der überall in jedem Büchern steht, dass man nur hin und wieder sein Depot checken soll, weil das war so richtig frustrierend. Ich habe ja angefangen zu investieren, um hier satte Gewinne mitzunehmen und nicht, damit ich Geld verliere. Und deswegen, heute ist es sogar so, diese Lust am Depot-Checken ist bei mir komplett, also nicht mehr vorhanden. Ich vergesse es manchmal bestimmt sogar einen Monat da reinzuschauen, weil es gerade nicht mehr relevant für mich ist, weil ich ja eine langfristige Strategie habe und am Ende für mich natürlich das zählt, was dann über die Jahre eben bei rauskommt. Und deswegen kann ich da immer nur zu raten, natürlich hin und wieder zu schauen, besonders eben auch, wenn man merkt, oh, auf dem Markt bewegt sich gerade wieder was, wie reagieren denn meine Aktien drauf? Aber da auch nicht in Panik zu verfallen und sich denken, oh Gott, jetzt muss ich aber so schnell hier alles verkaufen, sondern das wirklich dann über einen Zeitraum zu beobachten, aber in ruhigen Phasen ruhig das Depot Depot sein lassen und sich lieber mit was anderem beschäftigen. Und was du auch schon gesagt hast, informieren ist halt ganz, ganz wichtig. Aber da muss man, glaube ich, auch nicht der super Aktienanalyst werden und jeden Tag Stunden damit zubringen. Ich mache das zum Beispiel immer so, morgens checke ich die News bei Google oder Tagesschau Manager Magazin, was es alles gibt, scroll mal durch, gucke, was irgendwie gerade zum Beispiel bei den Hauptversammlungen von den Unternehmen an Quartalszahlen gemeldet wurde, ob das jetzt gut oder schlecht, weil überlege, habe ich jetzt die Aktie im Depot, schaue dann mal nach, wie die sich ja entwickelt hat, ob jetzt vielleicht eine gute Nachkaufmöglichkeit wäre. Zum Beispiel ist es ja ganz oft so, die Quartalszahlen sind vielleicht etwas schlechter als gedacht und der Kurs rauscht ab, weil natürlich alle Analysten enttäuscht sind und sofort die Aktien verkaufen, was natürlich totaler Quatsch ist. Es ist ja nur eine Momentaufnahme. Und ansonsten kann ich da auch immer nur sagen, in Zeiten von Social Media ist es immer schön, auch zum Beispiel bei Instagram einfach Finanzkanälen zu folgen, die für einen gut passen. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man den Content gerne mag, weil es eben ja doch auch für viele ein trockenes Thema ist. Und so verpasst man eigentlich schon fast gar nichts. Hin und wieder vielleicht mal ein Finanzbuch lesen, hin und wieder mal ein YouTube-Video zum Thema Finanzen schauen und dann ist man bestens aufgestellt. Und mehr muss man als ganz normaler Privatanleger auch überhaupt gar nicht machen.
Ich finde das auch sehr schön, dass du gesagt hast, dass man eben auch auf Instagram sich informieren kann, weil ich glaube, da sind viele von uns sowieso unterwegs und es gibt mittlerweile wirklich sehr, sehr tollen Content, wirklich auch mit ganz, ganz toller Qualität. Und deswegen mache ich deinen Kanal ja auch so gerne. Werde ich natürlich auch nochmal verlinken, Aktien für Frauen in den Shownotes. Und da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Perspektiven und Möglichkeiten. Und wichtig ist, glaube ich, aber auch, weil man einfach, umso mehr Kanälen man natürlich auch folgt, kriegt man ja wie so eine wirklich endlose Pralinenschachtel, um vielleicht mal bei dem Bild zu bleiben oder vielleicht bei einem Blumenstrauß. Und es gibt ja so viele Möglichkeiten, die Aktie ist vielleicht spannend und hier noch der ETF. Du hast über das Wort Strategie gesprochen, dass du eine langfristige Strategie hast. Das liest man ja auch immer mal wieder, wenn man auch ein paar Ratgebern folgt auf Instagram oder auch die einfach liest. Was ist denn so eine Strategie und wie finde ich die für mich? Und ab wann kann ich sagen, okay, ich habe jetzt eine Strategie und die sieht so und so aus? Also sind das einfach bestimmte Titel, dass ich sage, ich kaufe nur diese, weiß nicht, 3 ETFs und 5 Aktien? Oder was ist eigentlich so eine Strategie?
Also es gibt da tatsächlich unfassbar viele Strategien. So viele Strategien, wie es zum Beispiel auch Börsengurus gibt, die ja ihre eigenen Strategien entwickelt haben, darüber Bücher geschrieben haben. Da kann man auch mit wenigen Klicks tatsächlich diese ganzen Strategien für sich nachbilden. Aber was ich besonders auch für Anfänger immer sehr gut finde und so bin ich auch gestartet, mache das bis heute so. Ich habe einfach einen schönen Mix aus Wachstumsaktien, wo ich weiß, die werden in nächster Zeit vom Kurs her immer weiter wachsen. Da ist zum Beispiel sowas wie eine Apple-Aktie dabei, wo man einfach gewiss sein kann, das wird laufen, oder eine Microsoft-Aktie. Das sind aber andersrum Aktien, die keine bis kaum Dividenden auszahlen. Also zum Beispiel Apple zahlt nicht mal 1% Dividende. Das heißt, ich lege mir dann auch noch Dividendenaktien mit in mein Portfolio, die mir dann halt regelmäßig nochmal so ein kleines, ich sage immer Taschengeld mit ausschütten. Und da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel Hochdividendenaktien, nennen die sich, das sind REITs, die investieren in Immobilien. Da hat man auch schnell mal eine Dividende von irgendwie so 10% und das macht dann natürlich Spaß. Wichtig ist, glaube ich, hier eine gute Mischung für sich zu finden, nicht nur auf ein Pferd zu setzen. Also wenn ich mir zum Beispiel nur Hochdividendenaktien ins Depot legen würde, das wäre sehr, sehr riskant einfach. Und so kann man einfach sein Risiko minimieren, indem man wirklich sagt, man nimmt sich von allem das Beste heraus, packt sich noch ein paar ETFs mit rein und dann ist man eigentlich so gut aufgestellt und kann natürlich auch jederzeit, das ist es ja, eine Strategie, die sollte man natürlich verfolgen und das ist ganz wichtig. Aber am Ende, wenn man merkt, ich bin mit dieser Strategie nicht glücklich, dann kann ich immer nur raten, da auch Änderungen vorzunehmen, Anpassungen vorzunehmen oder manchmal ist es auch sinnvoll zu sagen, okay, das war nicht richtig, ich fange doch nochmal von vorne an. Das geht natürlich nur, wenn man nicht gerade in der Krise steckt, wo die allermeisten Positionen im Minusbereich sind. Aber wenn das nicht so ist, wenn man auf plus minus null rauskommt, vielleicht noch ein paar Gewinne mitnehmen kann, dann ist es sogar sinnvoll zu sagen, ich verkaufe und starte nochmal neu. Aber das wirklich nur tun, wenn man 100% davon überzeugt ist. Weil es gibt auch den schönen Spruch, hin und her macht Taschen leer. Und wenn ich laufend kaufe und verkaufe, es fallen ja natürlich auch Gebühren an. Wir müssen Steuern zahlen und das muss man einfach immer beachten. Ja. Wie ist es denn eigentlich bei dir? Ich meine, du bist ja auch total involviert im Thema. Welche Strategie hast du?
Ich würde sagen, ich bin gerade noch dabei, meine Strategie zu finden. Ich hatte ja, das vielleicht als kleiner Funfact, tatsächlich in Besitz meiner ersten Aktien bin ich mit meinem Kommunionsgeld gekommen, weil mein Papa mir dann erklärt hat, so, jetzt hast du eine größere Summe an Geld geschenkt bekommen. Es gibt etwas wie Aktien und die funktionieren ungefähr so. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, was seine Erklärung war, aber wahrscheinlich das Dividendenspiel. Das heißt, okay, du legst da Geld rein und ab und an kommt ein bisschen was raus für ein Eis oder wie auch immer. Und so hatte ich genau meinen ersten Titel und dann, als ich angefangen habe zu arbeiten, ich habe früher zum Beispiel bei der SAP gearbeitet, da dann natürlich auch, da gibt es ja manchmal auch solche Mitarbeiterangebote, sage ich mal, die sind in der Regel, finde ich zumindest, immer auch sehr, sehr gut und hilfreich und da habe ich auch relativ viel mitgenommen und dann habe ich, ja, das nach und nach ein bisschen ausgebaut und dann allerdings, muss ich sagen, auch relativ lange liegen lassen. Und jetzt bin ich dabei, habe jetzt auch in letzter Zeit nochmal wirklich mich umfassender informiert und auch aus einem Mix nochmal Dinge gekauft, also ETFs, aber auch Einzeltitel und dann genau da auch zu schauen, okay, Wachstumsaktien oder auch Dividendenaktien. Und für mich habe ich allerdings ein bisschen, da habe ich jetzt wirklich ein paar Stunden auch investiert, einmal zu screenen, okay, was ist denn vom Prinzip her interessant für mich? Habe mir das alles in der Excel runtergeschrieben und dann habe ich wirklich für mich jede Kurve nochmal angeschaut und geguckt, okay, was sind so Hochs, was sind Tiefs, meistens springt das ja so hin und her, wenn man es über einen längeren Zeitraum anschaut, und dann zu gucken, was ist denn ein guter Einstiegspunkt, gerade wenn ich nicht sage, ich muss jetzt sofort kaufen, ich muss jetzt sofort mein Geld investieren, dann zu gucken, okay, was ist zum Beispiel bei Apple ein guter Punkt, wo ich vielleicht einsteigen kann, und das habe ich mir fein säuberlich für mich in der Tabelle festgehalten und dann gucke ich einfach regelmäßig drauf. Man kann es ja natürlich auch mit Limits, die man einfach einstellt, natürlich auch eintragen und dann eben nachkaufen, wenn man nachkaufen möchte. Habe jetzt aber auch eben diese Sparplanoption, dass man quasi sagt, bitte Bank, ziehe jetzt jeden Monat x Euro von meinem Konto und stecke es in jenen ETF. Und das wird dann einfach ausgeführt, ohne dass ich etwas machen muss. Das ist, glaube ich, auch immer wichtig, weil jeder kennt das, dass man manchmal so einen Impuls hat, oder ich denke mal, viele kennen das, und sagen, okay, jetzt muss ich mich damit investieren, jetzt möchte ich auch kaufen. Und dann auf einmal ist vielleicht wieder ein Jahr, wo man sagt, ah, Mist, ich habe es wieder schleifen lassen, weil andere Themen einfach präsenter waren. Und dafür finde ich diese Sparpläne auch total super, weil man einfach sagt, okay, stell es einmal ein, ich mache mir einmal Gedanken und dann lasse ich es laufen und es arbeitet so ein bisschen für mich allein. Aber genau, sie ist noch nicht ganz ausgefriemelt, meine Strategie. Ich bin noch dran.
Ja, okay.
Wenn jetzt jemand Lust bekommen hat und sagt, total gut, ich gehe das jetzt auch an, Jenny, Kerstin, ihr habt mich beide super motiviert. Was kannst du vielleicht nochmal aus deiner Erfahrung raus so an Tipps mitgeben, was man vielleicht beachten sollte, wie viel Geld vielleicht man auch investieren sollte, kann man da so prozentual sagen? Und genau, was gibt es denn da vielleicht noch so für Möglichkeiten?
Ich glaube halt, bevor man wirklich mit dem Investieren startet, muss man eine Basis haben. Und diese Basis besteht für mich immer so aus drei Schritten, die man vor dem Kauf der ersten Aktie oder des ersten ETFs gemacht haben sollte, um langfristig einfach erfolgreich als Investorin zu sein. Und ja, wie es so schön heißt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und diese fünf Schritte sind eigentlich auch recht schnell erklärt. Zum einen sollte man erstmal sein Status quo ermitteln, also was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben, das mal wirklich als Bestandsaufnahme entweder in einem Haushaltsbuch führen oder in einer Excel-Tabelle, und dann wird man ganz oft überrascht sein, was am Ende bei rauskommt. Dann muss man unbedingt seine Rentenlücke berechnen. 3 von 4 Frauen sind von Altersarmut bedroht und Es gilt hier einfach zu wissen, welche Summe man privat vorsorgen muss, damit man am Ende des Tages auch den Ruhestand hat, den man sich wünscht. Und wichtig ist auch, sich das Ziel zu definieren. Also warum möchte ich denn eigentlich investieren? Ist es denn wirklich, um für das Alter vorzusorgen? Oder möchte ich zum Beispiel in 10 Jahren eine Weltreise machen? Und je nachdem, welches Ziel man hat, braucht man eben auch eine andere Strategie. Und hat man das gemacht, dann geht es an den Wissensaufbau. Also informieren und recherchieren ohne Ende. Und dann, wenn man hier auch so dieses Grundgerüst an Wissen und Know-how hat, dann kann es eigentlich darum gehen zu sagen, was ist jetzt genau meine Strategie? Wie gehe ich vor? Wie ist meine Risikobereitschaft? Auch was erwarte ich denn an Rendite? Und dann geht's los und dann ist natürlich auch wirklich die Frage, wie viel möchte ich denn investieren? Also habe ich zum Beispiel einen Einmalbetrag, den ich sofort in ETFs, in Aktien stecken kann? Habe ich den nicht, richte ich mir einfach monatliche Sparpläne ein? Und ich glaube, spätestens wenn man diese Bestandsaufnahme gemacht hat und weiß, wie viel unterm Strich am Ende des Tages rauskommt, kann man auch ermitteln, wie hoch seine eigene Sparquote ist. Also da gibt's ja auch wieder ganz viele schlaue Prozentangaben, wie man das denn in der Theorie machen sollte. Ich halte davon persönlich gar nichts, weil ich glaube einfach, das ist viel zu individuell. Du kannst keine Person, die zum Beispiel ein Kind hat, ein Haus hat, mit jemandem vergleichen, der ein Single ist und der am Ende des Tages einfach ja sein komplettes Gehalt, sage ich mal, zur Verfügung hat. Deswegen ist es für mich einfach nicht realistisch, sondern jeder muss seine eigene Sparquote ermitteln. Und es ist egal, wie hoch die ist, es ist natürlich, je höher, desto besser. Aber am Ende darf man auch niemals vergessen zu leben. Und das ist mir auch besonders wichtig, so einen Einklang zu finden zwischen ich gönne, ich konsumiere achtsam und bewusst, aber ich investiere auch.
Aktuell gibt es ja auch ganz viele und ich glaube, dass das Beispiel GameStop ist dafür natürlich auch durch die Presse gegangen, dass man eben sich manchmal auch fremd Kapital holt, sprich manche nehmen sogar irgendwie Kredite auf, weil gerade einfach unfassbar viel auch an der Börse passiert und sagen, okay, jetzt ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit. Teilweise gibt es einfach auch bei, also auf bestimmten Titeln, Kurse, die immer springen von hoch nach unten und wieder hoch, wo man sagt, okay, super, ich kaufe unten ein, verkaufe sie oben, mache das immer wieder. Mhm. Und dieses Zocken ist, glaube ich, gerade auch bei vielen, ich würde jetzt mal unterstellen, jüngeren Männern sehr hoch im Kurs, weil es natürlich auch einfach durch diese Apps sehr, sehr einfach geworden ist und die Transaktionen zum Teil einfach sehr günstig sind oder es gibt sogar monatliche Flats, also Flatrates, dass man quasi ganz viele Käufe und Verkäufe tätigen kann. Glaubst du dann, das macht Sinn oder ist das zu riskant oder ist das durchaus, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, auch eine Strategie, um ordentlich was rauszuholen?
Naja, am Ende möchte ja jeder, der in Aktien investiert, Geld verdienen. Das ist ja ganz klar, sonst würde man es ja nicht machen. Ich glaube aber, dass man dieses Geld vor allem dann als Privatanleger verdienen kann, wenn man sich penibel an Regeln hält und nicht blindlings irgendwelchen Trends hinterherläuft, die keinen Bestand haben. Natürlich kann man mit sogenannten Spielgeld einfach so kleine Zocks eingehen. Aber dabei sollte man einfach immer im Hinterkopf behalten, dass dieses Geld eben auch komplett weg sein kann, wenn man sich verspekuliert. Und das mache ich auch. Also ich würde mich davon nie freisprechen und sagen, ich mache sowas nicht. Natürlich lege ich hier und da vielleicht auch mal 100, 200 Euro in irgendeine Aktie, wo ich glaube, ah, das wird doch jetzt bestimmt gut. Ich habe mich schon so oft verspekuliert, weil ich am Ende auch nicht einschätzen kann, wie der Markt reagiert. Und natürlich mit solchen Sachen kann man sich ein schönes Taschengeld dazu verdienen, wenn man aufs richtige Pferd setzt und wenn man zum richtigen Zeitpunkt dann auch wieder verkauft. Und ich kann hier wirklich nur aus eigenen Erfahrungen sagen, wenn man Anfänger ist, kann man diese Situationen zu den meisten Fällen nicht genug einschätzen und steigt auch ganz oft viel zu spät auf diesen Trend auf. Also man muss halt früh genug solche Kaufimpulse erkennen, dass es sich hier um so einen kleinen Goldesel handelt und der eben auch in kurzer Zeit dann Gewinn abwirft. Du hattest das ja gerade schon genannt, diese GameStop-Geschichte, die ja jetzt Ende Januar, Anfang Februar war. Das ist der Wahnsinn, was da passiert ist. Also dieser US-amerikanische Spielehändler hat innerhalb von wenigen Tagen einen Kursanstieg von 1.700% gehabt. Das gibt es so eigentlich gar nicht. Solche Anstiege kennt man ja, vielleicht bestenfalls irgendwie von Kryptowährungen wie Bitcoin oder so. Und es ist unfassbar, weil wenn man sich die Unternehmenszahlen von GameStop ansieht, dann hat das überhaupt gar keinen Bestand. Also natürlich haben die profitiert durch die Corona-Krise, wo ja viele zu Hause sind und viele zu Hause spielen. Aber es handelt sich einfach dennoch um ein kränkelndes Unternehmen, was zahlentechnisch ja in keinster Weise das rechtfertigt, dass da plötzlich so ein enormer Kursanstieg passiert ist. Und die Geschichte dahinter, die ist ja eigentlich so wahnwitzig. Und zwar ist es so, GameStop ist zum Spielball von Spekulanten geworden. Anleger aus einem Forum, das heißt Reddit, haben sich zusammengetan und haben den Aktienkurs innerhalb von wenigen Tagen zu einer Verzehnfachung getrieben, weil auf der anderen Seite stehen nämlich die Hedgefonds, also Hedgefonds ist im Prinzip das Gegenteil von ETFs, also aktiv gemanagte Fonds, wo Menschen dahinter stehen, die halt darauf wetten, dass Aktien steigen oder Aktien sinken. Und diese Hedgefonds haben darauf gewettet, dass der Aktienkurs von GameStop fällt. Und so ist ja ein kleiner Krieg ausgebrochen. Heißt also, diese Forumsmitglieder haben die Aktien hochgekauft und andersrum mussten die Hedgefonds immense Einbußen erleiden. Und das Ende vom Lied ist irgendwie auch ganz dramatisch. Die Aktie stieg bis, ich glaube, 500 Euro und brach dann weniger Stunden komplett zusammen. Und manche haben da richtig, richtig viel Geld verloren. Und daher hier eigentlich mein Tipp, wenn sich die Gelegenheiten bieten, wenn man das Geld dazu hat, dann unbedingt nutzen, aber niemals gierig werden und niemals der Masse hinterherlaufen. Also das ist, ja, das sind halt diese Zockereien am Ende, ja.
Prima. Du hast dich ja auch speziell auf Frauen fokussiert. Und auch wenn jetzt natürlich Männer zuhören, das gilt für sie natürlich genauso, aber was glaubst du denn oder auch aus deiner Erfahrung, weil du natürlich auch im Austausch mit ganz vielen Frauen stehst, warum sind denn gerade Frauen eher zögerlich, an dieses Thema überhaupt ranzugehen?
Es hängt halt viel damit zusammen, dass solche Dinge wie zum Beispiel wählen gehen, ein eigenes Konto haben oder ohne die Erlaubnis des Mannes arbeiten zu gehen, für viele Frauen ja jahrhundertelang überhaupt gar nicht möglich waren. Das, was für uns heute ja ganz normal erscheint, sind einfach immer noch die Nachwehen von älteren Generationen, die wir ja immer noch auch mit im Einfluss haben. Das heißt also, im Kampf für Frauenrechte wurde ja in den vergangenen 100 Jahren ganz, ganz viel gemacht. Aber was so dieses Thema Geld anbelangt, da hat irgendwie die Emanzipation immer noch aufgehört. Also wir spüren halt wirklich immer noch das, was in den Generationen vor uns passiert ist, dass nämlich Frauen da keinerlei Rechte hatten. Und was natürlich hinzukommt und was so schade ist, es gibt halt auch so ein oftmals Desinteresse und die Unwissenheit bei Frauen, die einfach Frauen in eine finanzielle Abhängigkeit zum Partner treiben. Es gab erst jüngst eine Umfrage, ob sich denn Frauen selber mit ihren Finanzen auseinandersetzen und 60% der Frauen haben gesagt, nein, alle finanziellen Entscheidungen überlassen sie ihrem Partner. Krass. 23% haben gesagt, ja, sie haben sozusagen die Hosen an und übernehmen Finanzen auch für ihren Partner mit und 19% haben gesagt, sie entscheiden zusammen. Und es ist Wahnsinn. Und das geht halt so lange gut, bis vielleicht dann doch die Scheidung ins Haus steht. Und wenn wir bedenken, fast jede dritte Ehe wird geschieden, 33%, dann ist das Risiko von Altersarmut, wie ich es ja schon erwähnt hatte, wirklich, wirklich groß. Und es geht weiter. Man kann das so unendlich fortsetzen. Frauen arbeiten ja häufig auch in schlechter bezahlten Berufen, zum Beispiel im Sozialwesen, oder haben nur eine Teilzeitstelle, haben nur einen Nebenjob, eben weil sie viel häufiger auch Pausen vom Berufsleben machen, um Kinder großzuziehen oder um pflegebedürftige Angehörige zu pflegen. Und selbst in Angestelltenverhältnissen verdienen Frauen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen ja immer noch weniger und werden natürlich auch viel seltener für Führungspositionen ausgesucht. Also es ist eine riesige Liste an Gründen, warum Frauen oftmals zögerlicher sind oder warum einfach dieses Thema Finanzen bisher nicht relevant in ihrem Leben war.
Du hattest auch das Thema Altersvorsorge und Rentenlücke vorhin angesprochen. Vielleicht noch mal kurz zum Abschluss. Wie kann ich denn diese Rentenlücke berechnen?
Also da gibt es zum Glück, da muss man heute gar nichts mehr machen. Man muss nur seine Renteninformationshand nehmen und online eingeben. Rentenlückenrechner gibt es sogar von der Deutschen Rentenversicherung. Und da kann man mit seinen Zahlen, die in der Renteninformation aufgelistet sind, diese Lücke ganz toll berechnen. Wichtig dabei ist immer noch das Ganze, wenn es wirklich noch weit, weit in der Zukunft liegt, auch nochmal einen Inflationsrechner dazu zu nehmen, weil die dürfen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen, die Inflation. Und nach dieser Inflation weiß man ganz genau, was einem am Ende des Tages zur Verfügung steht. Und das ist so wichtig zu wissen, weil dann werden, glaube ich, ganz viele Frauen wirklich so richtig wach und werden sich aktiv darum bemühen.
Sehr gut. Am besten, wenn du jetzt die Podcast-Folge hörst, einmal wirklich direkt danach anfangen, dir entweder das sofort zu machen oder den Termin zu setzen für den nächsten Tag oder die nächsten Tage, das wirklich in Angriff zu nehmen und ernsthaft dich damit auseinanderzusetzen, dass es nicht wieder auf die lange Bank geschoben wird, sondern diesen Impuls von diesem Interview vielleicht auch dafür zu nutzen. Abschließend eine letzte Frage an dich. Was war denn für dich persönlich so deine wichtigste Erkenntnis in Bezug auf Investitionen oder vielleicht auch Geld, die du nochmal mit der Community hier teilen möchtest?
Die wichtigste Erkenntnis für mich ist nach wie vor, dass Geld einfach nur Mittel zum Zweck ist. Das ist sehr schönes Geld zu haben, aber dass auch selbst dieser Reichtum oder auch dieses Vermögen, was man sich durch Aktien und ETFs aufbauen kann, dass es einen nicht glücklich macht. Und ich bin sehr froh darum, das jetzt endlich auch so für mich wirklich festgestellt und verinnerlicht zu haben, weil ich früher auch sehr getrieben von Geld war, weil ich unbedingt viel verdienen wollte, viel Geld haben wollte. Und jetzt, wo ich natürlich auch durch meine Selbstständigkeit wirklich gut verdiene, habe ich festgestellt, dass andere Dinge im Leben einfach so viel wertvoller sind. Und ja, mit Geld kann man tolle Sachen machen, kann man sich schöne Momente machen, aber am Ende ist es wichtig, dass man glücklich ist und dass man eine gute Zeit mit anderen verbringt.
Richtig schön. Ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein ganzes Wissen. Wie gesagt, deine Kanäle werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Ich finde den Content auch ganz, ganz toll und hilfreich, den du machst. Deshalb vielen Dank.
Ich danke dir, Kerstin.
Wie am Anfang versprochen, teile ich natürlich auch noch sehr gerne mit dir, wie bzw. wo ich eigentlich meine Aktien und ETFs einkaufe und mein Depot habe. Ich nutze dafür eine App, die, wie ich finde, zum einen kostengünstig ist, zum anderen aber auch sehr praktisch. Diese App ist oder heißt Trade Republic und ich habe dir hier unter der Folge in den Shownotes nochmal den Link reingepackt, wo du dir die App auch runterladen kannst. Wenn du genau diesen Link benutzt, dann hat es den Vorteil, wenn du dich dort anmeldest und auch deine erste Aktie oder deinen ersten ETF gekauft hast, also quasi nachdem du das erste Mal etwas dort gekauft hast, wird dir ein Willkommensbonus gutgeschrieben und zwar 15 Euro. Ich mag die App sehr gerne, weil sie, wie ich finde, sehr intuitiv ist, weil man direkt das ganze Portfolio in einem Blick hat, die aktuellen Entwicklungen in einem Blick hat und weil ich finde, dass tatsächlich die Transaktionskosten pro Kauf recht gering sind. Meistens zahlst du eben 1 Euro pro Kauf. Bei bestimmten ETFs kann ja auch dieser Sparplan, über den wir heute gesprochen haben, auch angelegt werden und dieser ist dann zum Teil sogar kostenlos, wenn du ihn regelmäßig nachkaufst, einen bestimmten ETF. Deswegen finde ich die App unterm Strich sehr gut. Und genau, wenn du sagst, hey, total gut, ich folge gerne der Empfehlung, dann kannst du, wenn du möchtest, gerne diesen Link in den Shownotes nutzen und dann nochmal 15 Euro Startguthaben mit einsacken. Ich hoffe, du konntest einiges für dich an Wissen, vielleicht auch an Mut, das Thema endlich mal anzugehen, mitnehmen aus dieser Podcast-Folge. Wünsche dir ganz viel Spaß beim Pläne schmieden, beim vielleicht auch Einkaufen der ersten ETFs oder Aktien. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin alles Gute für dich, deine Kerstin.